Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Der Schlüssel zur Schöpfung ist der Titel der heutigen Sendung und es ist kein geringer Titel für eine Radiosendung. Und mein Gast ist Olaf Baumung. Live an diesem Gespräch beteiligen möchte, der kann das gerne tun über den Crop.com, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.mur.at, einfach nur cropfm.mur.at. Lichtkind, HB, Xoa, Cartoon und Marcel sind schon da und noch einmal danke an Marcel, denn über ihn ist dieser Kontakt zu Olaf Baumung zustande gekommen. Newsletter gibt es auch zu dieser Sendung. Anmelden kann man sich dazu auf der Website von CropFM, cropfm.mur.at. Man kann uns auch gerne mailen, einfach cropfm@mur.at oder vom Mail-Link auf der Startseite aus. Und es gibt ein Hörerinnenforum, in dem immer wieder über spannende Links und auch natürlich über die Sendungen diskutiert wird. Ja, es waren ungefähr 1.042.599.000 Irakis, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, die seit der Invasion im März 2003 getötet worden sind. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Step Up on Iraq ist eine Aktion, wo man versucht, die UN da irgendwie reinzubringen und da gibt es eine Petition, die man unterschreiben kann. Iraq has become a global humanitarian catastrophe. The US can't fix it and won't seriously withdraw. Und auf dieser Website kann man sich, kann man unterschreiben und es wird dann der UN, glaube ich, beim nächsten Summit vorgelegt und mal sehen. Also in Jugoslawien hat das ja funktioniert. Aber es geht natürlich munter weiter. Im Pentagon schmiedet man natürlich fleißig Pläne für den nächsten Krieg. Pentagon's 3-day blitz plan for Iran. The Pentagon has drawn up plans for massive airstrikes against 1,200 targets in Iran, designed to annihilate the Iranians' military capability in 3 days, according to a national security expert, Alexis Debat, director of terrorism and national security at the Nixon Center, said last week that the U.S. military planners were not preparing for pinprick strikes against Iran's nuclear facilities. They're about taking out the entire Iranian military. Und wer die Sendung mit Peter Schneider gehört hat über den Wasserstoff und den Wassermotor und so weiter, hieß Forschung unter Zensur. Der kann sich nun auch in seiner Linksammlung umsehen, die hat er freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und dort gibt es also unter dem Titel Water Fuel Cell Forum and Information alle möglichen Informationen und Links rund um dieses sehr spannende Thema. Auch über Vitamine gab es schon mal eine Sendung mit Andras Kovac. Und hier hat man nun wieder mal bestätigt, dass Vitamin C für sehr viel gut ist. Nicht nur gegen Schnupfen. Nein, es hilft, so scheint es auch, beim Aufhalten oder überhaupt dem Stoppen vom Wachstum eines Tumors. Nearly 30 years after Nobel laureate Linus Pauling famously and controversially suggested that vitamin C supplements can prevent cancer, a team of John Hopkins scientists have shown that in mice at least, vitamin C and potentially other antioxidants can indeed inhibit the growth of some tumors. Die Welt der Physik wird auch immer verrückter und immer spannender in letzter Zeit. Physicists establish spooky quantum communication. Hängt, glaube ich, durchaus mit dem zusammen, von dem wir heute sprechen werden. Und zwar in der Ausgabe vom 6. September des Journals Nature war da zu lesen. This linkage between remote atoms could be the fundamental piece of radically new quantum computer architecture, said Professor Christopher Monroe, the principal investigator who did this research while at UM, but is now at the University of Maryland. Now that the technique has been demonstrated, it should be possible to scale it up to networks of many interconnected components that will eventually be necessary for quantum information processing. Also Computer, die auf Quanteneffekten beruhen. Bienen sind verschwunden dieses Jahr wieder mal. Es gab riesiges Bienensterben in Amerika. Man glaubt nun, in einem Virus die Antwort gefunden zu haben. A virus found in healthy Australian honeybees may be playing a role in the collapse of honeybee colonies around across the United States. Colony collapse disorder has killed millions of bees, up to 90% of colonies in some US beekeeping operations. More than 90 fruits and vegetables worldwide depend on them for pollination. Das heißt, wenn die Bienen sterben, verlieren wir nicht nur den Honig. Ja, jetzt ist es soweit. Klonexperimente mit menschlichen und tierischen Zellen. In Großbritannien ist ein Tabu gefallen. Biomediziner erhielten am Mittwoch grünes Licht für Klonexperimente mit menschlichen und tierischen Zellen. Ziele dabei sind die Schaffung von Hybrid-Embryonen und in weiterer Folge neue Einsichten auf dem Gebiet der Stammzellenforschung. Ja, es war ja nur eine Frage der Zeit. Ja, und wer vielleicht vorsagen möchte, dass er das gar nicht braucht, nämlich die Stammzellenforschung, um irgendwelche Organe zu ersetzen, der kann sich vielleicht in den Lebensreformtagen Darmstadt umhören. Am 6. und 7. Oktober 2007 in Darmstadt, veranstaltet vom Verein Frieda Rhein-Main. Bei den Lebensreformtagen 2007 sollen anhand von Vorträgen verschiedene Aspekte eines zeitgemäßen und nachhaltigen Lebensstils vorgestellt und diskutiert werden. Die Themenbereiche umfassen neue Sichtweise von ökonomischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, alternative Naturwissenschaften, zeitgemäße Lebenspraxis und Philosophie sowie Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Und wer sich da näher informieren möchte, ist von der Startseite aus verlinkt, sowie all diese News. Und wenn es jemand im Archiv hört, da gibt es den, wenn man die Sendung maximiert, gibt es oben ein nettes Icon, da steht News drauf und wenn man da draufklickt, kriegt man genau die News, die zur Sendung aktuell waren, darunter die, die ich gerade vorgelesen habe. Und ich nun Olaf Baumung anrufe und es dann weitergeht mit dem Schlüssel zur Schöpfung. Das wird sicher eine sehr spannende Sendung heute. In der Zwischenzeit spiele ich eine CD namens Leidenschaft von Dr. Nachtstrom, der übrigens auch einmal in ein paar Wochen zu Gast auf Krop FM sein wird.
Mein Verstand zu deinem Verstand. Leidenschaft.
Ja, unser heutiges Thema, der Schlüssel zur Schöpfung, ist ein sehr spannendes, denn die Wissenschaft versucht ja, die Welt mit Teilchen zu erklären. Zumindest ein großer Teil der Wissenschaft. Also es werden also riesige Teilchenbeschleuniger gebaut und man schießt Teilchen auf andere Teilchen und versucht dann aus den Bruchstücken dieser subatomaren Teilchen irgendwann jenes Teilchen zu finden, das aus dem alle anderen aufgebaut sind. Das sage ich jetzt etwas laienhaft. Versucht dieses dann zu verstehen und zu manipulieren und dann hätte man quasi die Oberherrschaft über die Materie. Leider spielt das Universum Katz und Maus mit der Wissenschaft, denn sie finden es nicht so richtig. Zumindest hätte ich nichts davon gehört. Man postuliert zwar immer wieder Teilchen, versucht sie dann nachzuweisen und so weiter. Ein ewiges Spielchen. Eine andere Art vielleicht Materie zu sehen, ist vielleicht analog zum Licht auch als Welle. Man kann vielleicht Materie auch als Welle auffassen, so wie Licht Teilchen ist, Photonen und teils eine Welle, weil es gibt dann Effekte, die kann man nicht anders erklären. Und vielleicht wäre das auch für die Erforschung der Materie selbst der richtige Weg. Und dann plötzlich wird auch völlig klar, was Leute mit einer Frequenzerhöhung meinen, denke ich mir. Denn wenn Materie eine Welle ist, eine Schwingung, und die Frequenz erhöht sich, Nun, mein Gast hat sich aber viel länger mit dieser Frage beschäftigt als ich, die ich als sehr faszinierend erachte. Schönen guten Abend, Herr Baumunk.
Ich grüße Sie, lieber Tarek.
Freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Olaf Baumunk ist von Geburt an Nonkonformist, was ideal ist für diese Sendung. Alles, was andere Leute taten, macht er anders. Die wissenschaftlichen Kenntnisse, die er heute hat, stammen nicht aus Schulen oder Universitäten. Durch innere spirituelle Erlebnisse fühlt er sich veranlasst, nach wissenschaftlichen Erklärungen für eben diese spirituellen Erfahrungen zu suchen. Dabei kam man die Feldtheorie von Dr. Carmeil, der auch schon mal auf dieser Sendung zu Gast war, und die theosophischen Abhandlungen von Annie Besant, der von ihm erfahrenen Wahrheit am nächsten. Das Wissen der heutigen Gelehrten vergleicht er immer mit einem Esel, der einen schweren Sack Gold auf seinem Rücken trägt. Der Esel spürt nur das Gewicht, das ihn drückt, aber den persönlichen Wert des Goldes kennt er nicht. Sie haben sich schon sehr früh begonnen, mit dieser Frage zu beschäftigen, mit dieser Frage, die auch die Wissenschaft im Endeffekt beschäftigt, nämlich, ja, man könnte sagen, die Weltformel oder Stein der Weisen. Sie sind aber auf sehr ungewöhnliche Weise eigentlich zu dieser Frage gebracht worden. Können Sie das kurz schildern?
Ja, das mache ich gern. Also, ich war so circa 20, 21 und kann mich erinnern, es war so 4 Uhr morgens, ein wunderschöner Tag, zu Hause in Norddeutschland, im Sommer, so ganz, ganz leichter Regen fiel, die Sonne erhob sich langsam hinter den Wolken, die konnte man nicht sehen, aber es war so eine lila Luft und dann setzte sich irgendein toller Vogel auf mein Fensterbrett und fing an zu singen. Und da dachte ich, oh, das ist aber schön und war so ganz tief erfüllt von Freude und Glück. Und das machte Peng und plötzlich war ich nur noch von Licht erfüllt und mein ganzer Geist brummte wie 1000 Düsenflugzeuge und knisterte und ich dachte nichts mehr, sondern ich erlebte nur eine Verschmelzung in einem riesen, ganz hellen, tollen Licht. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, nach kurzer Zeit oder nach längerer Zeit, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht nur eine halbe Minute, das kann ich nicht mehr sagen. Dieses Erlebnis wurde in sich beendet und als ich dann so zu mir kam und lag im Bett, hat mich das durchgeschüttelt und durchgerüttelt und in Weinkrämpfen musste ich dann dieses Erlebnis verarbeiten. Das hat mich nie verlassen und von da an habe ich versucht herauszufinden, was war das.
Okay, das wird ja gemeinhin als Initiationserlebnis bezeichnet, nehme ich an, ne?
Ja, kann man so sagen.
Und wie ging es dann weiter? Ich meine,
halbes Jahr später bin ich in ein indisches Kloster gegangen.
Okay, wo sind Sie da hingegangen?
Das Kloster befindet sich in Dänemark. Da ist damals, Anfang der 70er, ein großer Bauernhof umgewandelt worden in einen Ashram. In einen Yoga-Ashram und ein Meister aus Indien, der nicht bekannt ist und der auch nie Geld genommen hat und nie in die Öffentlichkeit und in die Werbung und in die Zeitung und so weiter ging, der hat das ins Leben gerufen. Und der kam jedes Jahr ein halbes Jahr aus Indien von April bis Oktober und hat dort persönlich fürs Rechte gesorgt. Und von dem habe ich also Meditation gelernt, und ein zentrales Thema seiner Lehre im Raja-Yoga war die Geisteskontrolle.
Mhm. Und davor, haben Sie mir erzählt, waren Sie ja Rockmusiker, das heißt vom...
Ja, so ganz extrem mit allem, was dazugehört. Ich habe Querflöte gespielt, und wir haben damals diese Band Jethro Tull sozusagen imitiert. Mit so großem Erfolg, dass ich davon 2 Jahre leben konnte. Mhm. Und bin dann aus der extremen Hippie-Welt, Rockmusik-Welt, nach diesem Erlebnis schlagartig sozusagen in die Versenkung abgetaucht und im Kloster verschwunden mit Glatze und Zölibat.
Mhm, ziemlicher Switch.
Eben.
Was haben denn die Leute, die dort in diesem Kloster waren, denn über ihr Erlebnis erzählen können oder wollen?
Nee, denen habe ich davon nichts erzählt.
Ah.
Also ich habe da nur dem Meister selber von erzählt. Ich weiß, dass erstmal war ich Deutscher und das waren alles Dänen, und ich konnte Dänisch. Ich lebte kurze Zeit auch in Dänemark vorher, und hätte ich denen davon erzählt, hätte ich diese Diskrepanz zwischen Deutschtum und Dänischtum und Eindringling von Deutschland in dänisches Land und Kloster, da gab es noch keine EU und es musste noch eine schwierige Aufenthaltsgenehmigung vom Staat bekommen, und hätte ich die dann noch irgendwie damit belästigt, was ich erlebt hatte, dann hätte da der Neid noch schneller dazu geführt, dass sie mich rausgeekelt hätten.
Aha, okay. Und wie ging es dann weiter auf ihrer Suche?
Ja, ich habe dann versucht, den Gesetzen und den Regeln dieses Ashrams zu folgen. Und das ist mir so weit gelungen, dass ich in ein paar Monaten auf ganz natürliche Weise dazu gekommen bin, dass ich eben besonders nachts in der Meditation, dass ich eben innerliche, kleinere innerliche Lichterlebnisse und Visionen weiterhin hatte, die mich in der Suche bestärkt haben. Und man hat mir dann nicht irgendwie eine große Erklärung oder Einweihung je gegeben. Das habe ich auch ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. Man hat mich dort ein bisschen alleine gelassen. Und rein vom wissenschaftlichen Aspekt dieses Geschehnisses habe ich also viele Jahre überhaupt nichts gewusst.
Okay, und wann hat sich das geändert?
Das hat sich in den 90er Jahren geändert, als ich zum ersten Mal mit, also die wissenschaftliche Ebene, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sind mir in den 90er Jahren zugetragen. Die parawissenschaftlichen Ergebnisse oder Untersuchungen der Theosophen, die hat mir meine Großmutter schon in den 70er Jahren zu lesen gegeben. Aber die sind halt nicht so präzise, dass man irgendwie einem anderen Menschen, der überhaupt weder das eine noch das andere richtig kennt, dass man dem das so gut vermitteln kann. Und das richtige Verständnis, dass die ganze Sache wirklich verständlich zu formulieren, ist zu mir gekommen in den 90er Jahren. Und das waren die Schriften vom Konstantin Meil.
Okay, und was genau in seiner Arbeit hat sie jetzt so angesprochen?
Seine Feldtheorie. Er geht davon aus, dass das ganze Universum als Ursprung, als Kausalität ein großes Feld hat. Die Religion, der ich angehöre, die nennt sich übrigens universale Religion, und diese Religion spricht von einem Ozean des Bewusstseins. Und die Theosophen haben eine ganz andere Terminologie, sagen aber auch etwas von dem großen Logos oder von dem großen Gott. Und den kann man nach meinem Verständnis gleichsetzen mit dem, was der Professor Meil das Feld nennt, oder mit dem, was die Theosophen den Logos nennen, oder was mein Meister genannt hat, den Ozean des Bewusstseins. Da ist für unser duales Bewusstsein, für unser duales Denken, ist da keine Wahrnehmung möglich. In dieser Sphäre gibt es nichts Duales. Diese Sphäre ist das einzige Absolute, was es gibt. Und da kann auch ein menschlicher Geist so gar nicht hineingucken. Denn auf der Ebene gibt's gar keinen Geist mehr. Wer diese Ebene erfährt, hat seinen Geist sozusagen schon darin verschmolzen und seine Individualität aufgegeben und ist darin aufgegangen.
Okay, jetzt vielleicht ein bisschen zurück zur physikalischen Deutung des Ganzen. Um was für ein Feld handelt sich da? Kann man das genauer beschreiben?
Ja, also ich will mal ganz einfach sagen, das Wesen des Menschen und das Wesen des ganzen Universums ist ein elektrisches. Wir sind in unserem Inneren ganz, ganz, ganz feinstofflich gesehen ein elektrisches Wesen. Und das Bewusstsein hat in sich, der Ozean oder das Feld oder der Ozean des Bewusstseins hat in sich drei grundlegende Schöpfungseigenschaften. Und diese Schöpfungseigenschaften sind zunächst mal eine Fähigkeit, aus sich selbst auszustrahlen. Das würde man in der heutigen Physik als Radioaktivität bezeichnen. Das ist für mich die grundlegende Schöpfungskraft. Die erzeugt, wenn sie in Aktion tritt, zwei Phänomene. Noch einmal die Elektrizität und als nächstes den Magnetismus. Also haben wir ein Feld mit der Fähigkeit auszustrahlen und diese Strahlen sind dann sozusagen Elektrizität und Magnetismus. Diese drei Kräfte sind die Urschöpfungskräfte des großen kosmischen Feldes oder des Ozeans des Bewusstseins oder in religiösem Wort ausgedrückt Gottes.
Okay, ich nehme jetzt mal an, Sie sprechen da auf das Skalarwellenfeld an, oder wie nennt das die Physik?
Das wollte ich hinaus. Das Skalarwellenfeld ist schon das, was ausgestrahlt wird.
Okay.
Das ist schon eine Stufe sozusagen unter dem Ursprung, unter dem kausalen Feld. Das Feld an sich ist, kann man nicht mit Worten bezeichnen. Das hat weder Eigenschaften, noch hat es für irgendeine Religion oder für irgendeine Wissenschaft je die Möglichkeit gegeben, dieses zu erkennen. Denn dort gibt es überhaupt keinen Geist und überhaupt keinerlei Bewegung oder Erkenntnismöglichkeit, um dieses Absolute zu erkennen und dann in der Dualität wiederzugeben. Das geht nicht. Ich verweise da auch auf meinen Artikel Nullpunktenergie, wo ich das also nochmal angesprochen habe. Mhm. Aus diesem Feld entsteht, weil es keiner sehen kann, eben auch noch unbekannterweise ein Wirbel. Dieser Wirbel ist sozusagen die höchste Frequenz, wenn Sie so wollen. Ein Wirbel, der in sich sozusagen später zu einem Atom wird. Dieser Wirbel oder dieses Uratom, das, wenn die Schöpfung anfängt, das ist nicht irgendwo im Universum, sondern das ist ausschließlich in der Hypophyse eines jeden Menschen. Die Schöpfung fängt im Menschen an. Denn die Schöpfung, dieses Atom, ist das Einzige, was es nach meinen Erkenntnissen und auch nach diesen vielen Recherchen verschiedener philosophischer Richtungen, dieses ist das Einzige, was es überhaupt gibt. Es gibt nur ein einziges Atom. Die ganze Welt, der ganze Kosmos spielt sich innerhalb eines Atomes ab und dieses Atom sitzt bei uns im Kopf in der Hypophyse.
Okay.
Das ist ein Wirbel.
Okay, jetzt aber wie kommt es dann von diesem Feld bis an diesen Ort, an dem wir uns jetzt befinden?
Ja, das ist nicht weiter schwierig. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Stück Eis nehmen und das in einen Topf tun und aufkochen, dann wird es zu Wasser. Das ist das Gleiche wie das Eis. Das Wasser ist das Gleiche wie das Eis, nur ein anderer Aggregatzustand. Und wenn Sie das Wasser, was aus dem Eis geworden ist, dann weiter erhitzen, fängt es an zu kochen und zu verdampfen. Und das wäre der nächste Aggregatzustand, sozusagen, möchte ich jetzt mal als Bild gesprochen. Und dieser Aggregatzustand Dampf, diesen könnte man ungefähr gleichsetzen mit dem feinstofflichen Zustand des Wirbels, der noch keine Welt erschaffen hat. Der ist sozusagen Dampf, können wir mal sagen. Und wenn der jetzt abkühlt, das heißt also, wenn jetzt dieses Bewusstsein, was uns ständig auch durchdringt, jetzt in dieser Form unseren ganzen Körper und unseren ganzen Geist, aber auch das ganze Universum, jedes Atom, jedes Vakuum, überall, egal wo, ist dieses Bewusstsein als feinstoffliche, kausale Ursache überall vorhanden. Natürlich auch in diesem Wirbel, der in uns ist. Und diese Urkraft, dieses Bewusstsein, das wird durch diese Resonanzfähigkeit des Wirbels ständig aufgenommen und wird weitergeleitet, sozusagen nach unten, also von der Hypophyse zunächst mal dann in die Epiphyse, in die Zirbeldrüse. Dort ist ein wichtiges Kraftzentrum, sozusagen eine Art Transformator. Und dort werden diese Kräfte, diese Bewusstseinskräfte oder, wenn Sie so wollen, Wirbel, die aufgenommen werden, werden heruntergebremst auf eine Frequenz, aus der dann sozusagen das Licht entsteht. Deswegen ist der Vorgang der Schöpfung so, dass aus der Hypophyse, die ich nenne die jetzt mal die Urkraft, in die Epiphyse kommt und dort entsteht Licht, natürlich auch Dunkelheit, die Dualität und der menschliche Geist. Und dort fängt die Schöpfung dann an, Bilder anzunehmen, Urschöpfungsbilder, die in diesem Bewusstsein latent alle schon vorhanden sind.
Okay, aber Sie beschreiben jetzt eigentlich, meine Frage zielt eigentlich eher darauf ab, wie es jetzt, wie es dann zur Materie an sich kommt. Sie haben jetzt beschrieben eigentlich, wie unsere Wahrnehmung der Welt zustande kommt, was ich ja sehr faszinierend finde.
Schauen Sie, jetzt müssen wir erstmal da oben weitermachen, wo wir noch sind. Da ist noch zunächst mal noch keine weitere Erkenntnis von Materie. Wir sind jetzt im Schöpfungszustand innerhalb des Menschen noch in der Epiphyse. Dort entsteht das Licht. In der Bibel steht, Gott sprach, also das Wort, sozusagen die erste Skalarwelle, wenn Sie so wollen. Und dieser Gedanke, es werde Licht. Und diese skalare Welle, wenn Sie so wollen, die ist wissenschaftlich erklärt nichts weiter als ein, wie soll ich es nennen, ein Zentrum, was die Kraft so auffängt und sozusagen verlangsamt. Und wenn wir jetzt von Wirbeln sprechen oder von Neutrinos oder was Sie, welches Wort, da gehen wir gleich drauf ein, welches Wort Sie sonst nehmen wollen, diese Teilchen oder beziehungsweise Wirbel, die werden in der Epiphyse heruntergebremst, zunächst mal zu Licht. Und dann von dort aus werden sie weitergeleitet in das nächste endokrine Organ und das ist die Schilddrüse. Und in der Schilddrüse wird dieses Licht in Spiralform hingeleitet, rechts und links, da ist schon die Dualität, wir haben also zwei Schilddrüsenlappen. Und in der Schilddrüse wird also das Licht heruntertransformiert auf einen Stoff, den könnte man, stoffgebende Matrize, den könnte man Äther nennen. Nicht jetzt gleichzusetzen mit diesem feinen Äther, der das Vakuum erfüllt, sondern sozusagen, wenn Sie von ätherischen Ölen das Wort ätherisch kennen, sozusagen eine ätherische Ebene, wo die Schöpfungsmatrize, wo die Bilder der Schöpfung sozusagen langsam anfangen, nebeneinander oder übereinander und ineinander aufgereiht, fertig sich hinzustellen, um dann von dort aus später zur Materie zu werden. Ich möchte betonen und immer wieder in diesem Interview darauf hinweisen, die Welt, die wir sehen, ist eine Projektion des menschlichen Geistes. Das heißt, der ganze Zirkus dieses Universums wird dadurch erzeugt, dass in uns etwas passiert, nicht außen um uns herum. Das Außen um uns herum wird in den indischen Philosophien Maya genannt. Das ist eine Sache, die hat nur Bestand, wenn der Geist des Menschen diese Bilder und diese Ebene auch wirklich an die Leinwand seines Geistes projiziert und nicht in sich drin haben die Sachen überhaupt keinen Bestand, weil die nur durch die Vibrationen des Inneren des Menschen entstehen und sonst nicht. Okay. Und jetzt wird also von der Schilddrüse diese feinstoffliche, ätherische Urkraft weiter heruntergesendet und trifft dann in die Thymusdrüse. Und dort ist das Element Luft. Dann entsteht sozusagen das, die erste Materie in Form von Wirbeln, die sich sozusagen aufrollen zu Kugelwirbeln und dann das Element Luft mit allen dazugehörigen Sachen wie Sauerstoff, Helium, Wasserstoff und so weiter, bildet sich dann in der Thymusdrüse. Da, wenn die Kraft dann dort angekommen ist, dann erst gibt es eine Wahrnehmung von Welt und Materie. Und die ist also noch sehr luftig und die nimmt der Geist wahr als das Element Luft.
Okay, ja, sehr faszinierend. Sie sehen das irgendwie jetzt von der anderen Seite, von der es ich jetzt angehen wollte. Jetzt hätte ich eine Frage, was glauben Sie, ist beim Urknall passiert oder was war das überhaupt?
Es gab keinen Urknall.
Okay, haben wir gedacht.
Es gab den Urknall und es gibt auch keine Quanten und es gibt auch diesen ganzen Quatsch der Physik nicht. Die Physik ist eine einäugige Wissenschaft, wo den Menschen und den Wissenschaftlern vorgeschrieben wird, wie genau sie hingucken dürfen.
Ja. Na gut, aber dennoch, auf der Ebene, auf der sie hingucken dürfen, schaffen sie zumindest, die man, zum Beispiel, wenn man jetzt anschaut, Computer, der im Grunde auf Quanteneffekten basieren, schafft sie es doch eigentlich, Dinge auch zu manipulieren und zu bauen damit. Ne? Ich meine, also, aber das Ganze hat wahrscheinlich gewisse Grenzen, über die man nicht hinwegkommt, das nehme ich an. Auf das wollen sie hinaus.
Also der Unvernunft sind leider keine Grenzen gesetzt.
Okay.
Das bedeutet, es ist so ziemlich, es wird versucht, so ziemlich alles das, was denkbar ist, auch zu realisieren. Und die perversesten, abartigen Ideen, egal welche Art und wofür sie dienen, sind in irgendwelchen resonanzfähigen Gehirnen gespeichert, die dann darauf reagieren und meinen, sie müssen jetzt ihr Ego in Bewegung setzen und irgendeinen Quatsch bauen oder erfinden. Wir sind ganz viele Milliarden Menschen mittlerweile und wir haben ganz viel gebaut. Wir haben es geschafft, auf den Mond zu fliegen, aber wir haben es nicht geschafft, die kleinsten Probleme, sozialen Probleme auf der Erde zu lösen.
Das ist richtig, ja. Wie
ja, das ist jetzt ein bisschen drastisch. Die Antwort auf Ihre Frage, wir haben es geschafft, vieles zu bauen. Klar.
Naja, ich habe das jetzt nicht, also ich habe das jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Weise wertend gemeint, sondern einfach nur, obwohl die Wissenschaft vielleicht, wie soll man sagen, so wie Sie das jetzt erzählen, scheinen wir da irgendwie völlig am falschen Ende zu suchen. Ja?
Bravo, genau das tun wir.
Ja.
Wir müssen in uns suchen.
Okay, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Schrödingers Katze zum Beispiel hernimmt, ja, diese Gedankenexperimente, wo die Katze dann plötzlich tot und lebendig in Superposition ist, dann stößt ja eigentlich auch die Wissenschaft an genau diese Grenze, wo der Messvorgang selbst die Messung beeinflusst und somit
richtig,
das Ganze sinnlos wird.
Richtig.
Und ich habe das auch versucht, am Anfang ein bisschen durch meine Einleitung vielleicht darzustellen, diese Suche nach den immer kleineren Teilchen, bis man irgendwann das Teilchen findet, aus dem alles aufgebaut ist, das scheint mir alles ein bisschen wie so ein endloses Spiel. Also,
Sie können diese Teilchen finden, wenn Sie in sich drin die Voraussetzungen schaffen, dass sie aus ihrem Geist einen Freund und dann einen Sklaven machen und sich selber aus der Sklaverei ihres Geistes befreien und den Geist benutzen als ein Instrument, mit dem sie zielgerichtet und einspitzig die feinsten Ebenen der Schöpfung erklimmen. Und dort werden sie erkennen, dass die feinsten Teilchen, von denen wir sprechen, keine Teilchen an sich sind wie Quanten, Bosonen oder irgendwelcher Mist, der da postuliert wurde, sondern
es teilweise
ist
auch.
Ich erkläre Ihnen das ganz einfach nochmal. Es gibt von dem Bewusstsein her eine Ausstrahlung. Diese Ausstrahlung kommt als Wirbel. Dieser Wirbel ist sozusagen ein Potentialwirbel, der innen einen Wirbel hat, der nach außen expandiert und außen einen Wirbel hat, sozusagen, der nach innen expandiert, nach innen kontrahiert. So. Damit fängt das an. Diese Wirbel sausen durch die Gegend, überall. Die sind überall vorhanden. Jetzt kommt der Mensch, wie er heute ist, setzt sich hin und denkt. Durch sein Denken, sein Wünschen, schafft er geistig eine elektromagnetische Welle. Diese Welle ist eine skalare Welle. Diese Welle trägt Informationen in diese Wirbel hinein. Und die Wirbel werden dann damit strukturiert. Im gröbsten Falle zu Hologrammen. Die sausen auch wieder alle noch immer noch durch die Gegend als Hologramme. Und jetzt kommt der nächste Mensch oder der gleiche, der vorher schon da war, und setzt sich mit diesen Schwingungen, die er oder jemand anders da in den Raum geschickt hat, in Resonanz. Durch diese Resonanz, die er hat zu den Dingen, die da oben strukturiert als Hologramme rumsausen, durch diese Resonanz zieht er diese Hologramme an. Und bei ganz starker, intensiver, geistiger Beschäftigung mit diesen Hologrammen werden diese Wirbel irgendwann sich aufrollen. Die ganzen Wellen, die unterwegs sind, rollen sich auf. Und was daraus entsteht, ist ein in sich geschlossener Kugelwirbel. Und dieser Kugelwirbel, das ist das, was wir sozusagen als Atome bzw. als Materie wahrnehmen.
Okay. Das heißt jetzt aber auch, ich meine, wenn man jetzt einen etablierten Wissenschaftler fragt, wie sich das Bewusstsein entwickelt hat, dann war da ja, nehme ich mir an, in der etablierten Wissenschaft herrscht zumindest die Meinung vor, dass es zuerst die Materie gab und dann hat sich dann irgendwie in irgendwelchen mystischen Prozessen haben sich Bakterien gebildet oder irgendwelche Kleinstlebewesen und so weiter und so fort, bis es dann eben uns Menschen gab. Aber nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das dreht auch das um. Das heißt, es war eigentlich Bewusstsein zuerst da und Materie ist ein Ergebnis des Bewusstseins.
Na, selbstverständlich. Es hat noch nie irgendwie einen Versuch oder einen Beweis gegeben, dass irgendwelche Materie, irgendwelches Fleisch eines Menschen, irgendwelche Gehirnwindungen irgendwoher auch nur von sich aus fähig waren, Bewusstsein zu produzieren. Diesen Beweis hat es noch nie gegeben und die Ärzte, die schon seit langem Bewusstsein und vor Jahrhunderten schon die Seele und irgendwas im Menschen gesucht haben und die Menschen bis auf das Letzte zerschnippelt haben, haben bis heute noch nichts gefunden.
Was aber auch wieder komisch ist, weil diese Materie entsteht ja nur durch Bewusstsein, warum findet man es dann nicht darin?
Weil das Bewusstsein eine absolute Größe ist, die völlig frei ist von irgendwelchen messbaren Einheiten. Sie haben in einer sozusagen einer elektromagnetischen Welle, die schon sehr feinstofflich ist, da haben Sie eine Vektorgröße, da haben Sie Feldzeiger, da haben Sie alle möglichen Dinge, die nachweisbar sind. Mhm. Aber das Bewusstsein an sich ist nicht ein Wirbel, sondern das Bewusstsein an sich ist der Ursprung der Schöpfung, das, was die Religionen Gott nennen. Und das hat der eine oder andere in Indien Erleuchtete so formuliert, dass er gesagt hat, the top is nothing. Aha. Das heißt, dort ist eine absolute Größe, die sich unserer dualistischen Verständnis- und Betrachtungsweise völlig entzieht. Aha. Aber, wenn man in den Büchern genau nachliest oder selber in so einen Ashram fährt, der also integer ist, dann wird man dort sehen, dass die sich alle damit beschäftigen, den Schöpfungsprozess nicht weiter tiefer in die Schöpfung herabzubringen, sondern von unten wieder zu seinem Ursprung zurückzufinden. Und dabei werden die Frequenzen, die jetzt bei uns im relativ niederen, messbaren Höhen sich vollziehen und ablaufen und uns jetzt hier die Welt sozusagen vorgaukeln, diese Frequenzen werden in dem Erleuchtungsprozess eines Yogis ja zurück nach oben transformiert. Das heißt, von unten her wird die Kraft gespeichert, dann wird sie sublimiert. Wenn sie sublimiert wird, wird die menschliche Kraft, ich rede jetzt mal ganz klipp und klar, deutlich in Klartext, ich rede davon, dass wir in uns drin eine ganz tolle Dynamokraft haben, die in ihrer untersten Stufe praktisch die Sexualität ganz unten produziert. Und die Sexualität ist sozusagen das unterste, die unterste Frequenz dieses Bewusstsein, was das Bewusstsein annimmt. Und dieses wird ständig aufgeladen. Wir essen, wir trinken, wir atmen und wir begeben uns durch den Raum und sammeln Kräfte ein. Diese Kräfte in uns werden transformiert und landen am Ende in den genitalen Drüsen, wenn Sie so wollen. So, und diese Kraft, die kann raus durch sexuelle Handlungen, die kann aber auch innen drin behalten werden im Menschen. Deswegen haben verschiedene Schlaumeier versucht, in verschiedenen Formen hier und da dieses sehr schwierig einzuhaltende Zölibat zu kreieren. Für den indischen Yogi ist das die erste Voraussetzung zur Speicherung der Urkraft, die sich in der Sexualität ausdrückt. Diese Speicherung der Urkraft muss allerdings, damit sie nicht nachts in Träumen oder sich wild im Wahnsinn breit macht, muss diese Urkraft ganz fein sublimiert werden. Deswegen tut der Mensch meditieren, deswegen gibt es die Atemübungen, deswegen gibt es die Yogaübungen, deswegen gibt es vernünftige Verhaltensweisen. Wenn diese Kraft tatsächlich erfolgreich sublimiert wird, steigt sie im Menschen im Zentrumskanal der Wirbelsäule, steigt sie wieder nach oben und nimmt die zurückgelassenen Kräfte der Elemente wieder mit sich, bis sie irgendwann, und das ist halt der schwierigste Prozess, bis sie irgendwann wieder ganz oben ist in der Hypophyse und dadurch sozusagen wieder verschmilzt mit dem, was sie vorher schon war. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie nehmen eine Tasse und stellen eine Tasse auf den Tisch. So. Sie haben im ganzen Raum Luft. Setzen Sie diese Luft gleich mit dem göttlichen Ozean des Bewusstseins. So. Diese Luft, dieser Gott, dieses Bewusstsein ist um die Tasse herum, aber auch in der Tasse drin. Jetzt kommt der Mensch und nimmt einen Deckel und macht einen Deckel auf die Tasse drauf und sagt, das bin ich. Und der Yoga-Prozess ist so zu verstehen, dass Sie den Deckel wieder aufmachen, sodass die Qualität, die die gleiche ist zwischen dem großen Feld des Bewusstseins und dem individuellen Feld des menschlichen Individualbewusstseins, dass dieses wieder zusammenkommt und verschmilzt. So wie eine Puppe aus Salz an den Ozean geht und einen Schluck Wasser nimmt, weil sie Durst hat und schmeckt, oh, das ist ja salzig, das bin ja ich, dann springt die Puppe hinein. Was passiert dann? Die Puppe löst sich auf und wird eins mit dem Salz des Ozeans, was sie schon immer vorher auch war. Verstehen Sie das?
Ja, ich zumindest ansatzweise.
Prima.
jetzt, okay, wir haben Bewusstsein, es scheint mir so, wenn wir Bewusstsein verstehen wollen, dann, es ist teilweise so, wenn man einer Ameise, die man jetzt in einen Eimer setzt, erklären möchte, was ist ein Eimer. Das heißt,
es ist sehr schwierig. Es lässt sich nur durch einen inneren Prozess vollziehen.
Ja, genau. Ich meine, einer im Chat, Mr. X, fragt da, woher weiß der Gast das alles? Wir haben es am Anfang kurz erwähnt. Also bei Ihnen ist das so eine Mischung aus inneren spirituellen Erfahrungen und dann dem Wiedererkennen dieser Strukturen durch das Studium der Arbeit von Professor Carmeil und
den Theosophen und der Schule des Lebens, die ich auch mit 55 Jahre lange genug durchlaufen habe.
Ja, ja. Sie haben angesprochen, also einen Quatsch, den Leute bauen. Ursprünglich war die erste Kontaktaufnahme dieses ganzen Gesprächs heute, die zu diesem Gespräch heute führte, eigentlich der Atox M2 Biocomputer. Das ist jetzt also ein Gerät, das sich dieser Dinge, von denen wir gerade gesprochen haben, das sich dieser Mechanismen und dieser Modelle bedient, wenn man das so sagen kann.
Ja, klar.
Und darauf möchte ich auf jeden Fall dann noch eingehen im letzten Teil der Sendung, aber vielleicht als Überleitung. Das Gerät funktioniert mit einer Tesla-Spule, was auch ein sehr interessantes Stichwort ist.
Mit zwei Tesla-Spulen, eine Primärspule und eine Sekundärspule.
Ja, und das, vielleicht können wir jetzt doch noch erklären, was sind Neutrinos und was ist das Skalarwellenfeld? Denn gut. Ich glaube, das leitet irgendwie dazu über.
Skalarwellenfeld. Lassen Sie mal das Wort Feld weg. Also das Skalarwellenfeld ist das, was uns umgibt. Und das ist mittlerweile so voll durch die Gedanken der Menschen. Jeder Gedanke ist eine elektromagnetische stehende Welle, eine skalare Welle. Eine skalare Welle besteht, wenn sie eine Information enthält, aus hintereinander gelagerten Ringwirbeln. Diese Ringwirbel haben in ihrem Ring lauter Informationen. Diese Ringwirbel stoßen sich an. Der eine stößt den anderen an, so wie bei der Schallwelle. Ein Molekül, Luftmolekül durch den Schall das nächste anstößt, so mit Schallgeschwindigkeit, bis es unser Ohr erreicht und wir den Schall hören. Eine skalare Welle ist eine stehende Welle, die aus Teilchen besteht. Und diese Teilchen, die wir wirklich haben, das sind wirklich Wirbel. Wir haben drei Arten von Wirbel und die Skalarwelle, von denen wir jetzt sprechen, besteht aus Ringwirbeln. Diese Ringwirbel haben eine Information. Da sie aber einen Ring haben, sind sie in der Mitte offen. Und weil sie in der Mitte offen sind, haben sie diese Feldlinien, die jede elektrische Ladung sozusagen erzeugt, haben sie diese Feldlinien frei durch sich durchlaufen. Die enden nirgendwo, sondern die gehen frei in den Raum von hinten nach vorne durch diesen Ringwirbel durch. So, diese ganze Skalarwelle trägt jetzt viele Informationen und eben auch freie Feldlinien. Und diese Feldlinien dieser Ringwirbel einer Skalarwelle können wechselwirken mit dem, worauf sie treffen. Treffen jetzt diese Feldlinien im Raum auf andere Feldlinien, auf andere Ringwirbel, auf Potentialwirbel, auf irgendetwas, was als Teilchen unterwegs ist, gibt es eine Wechselwirkung. Und wenn die Wellen sozusagen, sagen wir mal, sie kreuzen sich, ganz primitiv gesagt, und bilden Knoten, so entstehen an diesen Knoten ganz kräftige Ladungsinhalte, die zurückkommen zu uns, wenn wir in Resonanz damit stehen. Das heißt, als Schöpfer, jeder Mensch ist der Schöpfer. Gott an sich ist das Feld. Der Mensch ist eine verdichtete Ausstrahlung dieses Feldes. Aber er erlebt in seinem Geiste sozusagen ständige Reflexionen mit seinem Inneren und auch mit dem Äußeren. Und das Äußere außerhalb von uns und außerhalb von unserem Individualgeist sind diese stehenden Wellen. Die kommen sozusagen auf uns zurück und wenn wir sie dann in Resonanz an uns ranlassen, können die Feldlinien, die dann durch uns nochmal sozusagen in unserem Geiste in der Resonanz reinformiert werden, bestätigt werden, die können sich dann zusammenschließen und fließen dann nicht mehr frei in den Raum, sondern ins Zentrum dieser Welle. Und die Welle rollt sich auf zu einem Wirbel und das ist dann ein Kugelwirbel. Und dieser Kugelwirbel, der bildet die Materie. Und die Materie, die wir haben mit den ganz vielen Elementen, hat natürlich unterschiedliche Frequenzen und unterschiedliche Eigenschaften. Und somit bilden diese Uratome wie Wasserstoff, Helium und so weiter, die bilden zusammen als Kugelwirbel in atomarer Form sozusagen, bilden die Moleküle und den Stoff, den wir haben. Wenn wir uns aber hinlegen und gehen in den Tiefschlaf, dann geht der Geist aus dem Wahrnehmungszentrum des Kopfes zurück in das Herzzentrum und ruht dort. Und im Tiefschlaf träumen wir auch nicht, da ist nichts. Und in dem Moment reflektieren wir nicht und nehmen auch nicht auf und senden auch nicht aus. Und in dem Moment sehen wir auch überhaupt keine Schöpfung. Das soll sich mal jeder überlegen. Das ist für mich persönlich schon mal ein kleiner Beweis dafür, dass die Welt eine Projektion des menschlichen Geistes ist. Die geschieht nach ganz universalen festgelegten Gesetzen. Deswegen sieht jeder, wenn er morgens aufwacht, auf der Uhr, wenn er auf seine Armbanduhr, auf seine Nachtuhr guckt, sieht er hier in Deutschland die gleiche Zeit. Deswegen sieht jeder, wenn er aus dem Fenster guckt, die gleiche Sonne. Er steht auf der gleichen Erde und trinkt das Wasser in gleicher molekularer Zusammensetzung. Das sind Dinge, die kommen aus uns heraus. Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie machen die Augen zu und gucken nachts ins Universum und sehen die vielen Sterne. Ich behaupte, Sie gucken dann in Wirklichkeit in Ihren Körper hinein. Und wir meinen, wir gucken aus unserem Körper heraus in den Weltraum.
Ja, okay. Ja, ich mein,
können Sie das irgendwie ein bisschen...
Ist eine interessante Sichtweise des Ganzen, muss ich sagen. Sehr interessante sogar. Mhm. Dennoch, um jetzt schon langsam zum Atox M2 zu kommen, der, wie es aussieht, der konkrete Anwendung des Ganzen ist. Mhm. Vielleicht kurz vorher noch Neutrinos. Wie hängen die jetzt mit dem Skalarwellenfeld zusammen?
Also die skalaren Wellen, die Neutrinos. Ein Neutrino ist in sich ein schwingender Wirbel. Das heißt, er ist so und so viel Mal in der Sekunde plus und so und so viel Mal in der Sekunde minus.
Okay, ja,
nicht. Wenn Sie das aufs Elektron beziehen, dann ist das Elektron so und so viel Mal in der Sekunde Elektron und so viel Mal in der Sekunde Positron. Weil das Positron im Elektron sozusagen drin ist und im gleichen Moment praktisch das Elektron nach innen geht und das Positron nach außen geht. Und somit schwingt ein Elektron in einer gewissen Form. Jetzt nehmen wir das als Neutrino. Ein Neutrino ist ein Wirbel. Zunächst mal ein Potentialwirbel. Dieser Potentialwirbel ist so wie eine aufgerollte Schnecke. Der ist unterwegs als Energieträger. Man sagt zwar, er hat keine Masse und keine Ladung, das ist aber nicht ganz richtig. Er hat wohl eine minimale Masse, wenn wir so wollen, und eine minimale Ladung. Und so ein Neutrino ist gleichzeitig ein Wirbel, aber wenn sich der Wirbel abrollt und aus der Schnecke eine Welle bildet, dann spricht man plötzlich von einer skalaren Welle, eine stehende Welle.
Okay.
Diese stehende Welle kann, oder dieser Neutrino kann durch die Gedanken der Menschen, die von hier unten in den Weltraum sausen, viele tausende Kilometer quer durch Sonnensystem, dieser Neutrino kann dadurch sich sozusagen, kann informiert werden durch die elektromagnetische Kraft der menschlichen Gedanken. Und durch diese Information, die er dann abkriegt, bildet er eine andere Form von Wirbel. Und wird dann zu einem Informationsträger. Und dieser Informationsträger im Raum ist ein Ringwirbel. Und auch ein Ringwirbel mit vielen anderen Ringwirbeln, die nötig sind, um eine Information überhaupt zu speichern, die sie sich ausdenken und in den Raum senden. Dieser Ringwirbel wird sozusagen mit vielen Ringwirbeln hintereinander angelegt und bildet eine stehende Welle. Das ist eine skalare Welle. Es ist nichts weiter als sozusagen ein Stress, ein mentaler Stress, den der Mensch in den Weltraum sendet. Es ist also ein Stress des virtuellen Feldes im Kosmos.
Oder den der Mensch in sich selbst ändert. Also
genau, natürlich. Wenn wir jetzt auf den Atox kommen wollen, dann können wir Folgendes sagen. Wir bestehen ja aus Zellen und viele Zellen bilden den menschlichen Körper. Und im menschlichen Körper müssen diese Zellen alle miteinander kommunizieren, damit es kein Chaos gibt. Nicht? Das Gehirn muss also seine Aufgabe erfüllen können und braucht dazu die Leber genauso wie das Herz. Und der Darm braucht das Gehirn, um da Impulse herzukriegen. Und so ist alles miteinander verschaltet. Dahinter, hinter den Zellen, sind natürlich Atome. Die sind wohl geordnet, damit sie zusammen Zellen bilden können. Und die Zellen in sich sind auch wohl geordnet, sonst könnten sie keine Zellverbände bilden. Und die Zellverbände stellen sozusagen immer als Verband unsere Organe dar. Jedes Organ hat sozusagen eine, wenn es gesund ist, eine ganz bestimmte Frequenz. Diese Frequenz, in dieser Frequenz schwingt dieses Organ und bildet durch seine Schwingung sozusagen auch jeweils eine stehende Welle. Diese stehende Welle kommt aus uns, aus unserem Körper, aus unseren Organen heraus und durchdringt unsere Haut und geht aus uns raus nach draußen als Information. Das ist das biologische Energiefeld eines Menschen. Das messe ich übrigens als Bioplasmatiker in meinem Institut täglich, denn zu mir kommen Leute, wo die Ärzte nicht wissen, was sie diagnostizieren sollen. Und diese Leute haben eine Krankheit und fühlen sich nicht wohl und keiner weiß warum. Ich setze zu den skalaren Wellen, zu den stehenden Wellen ihrer verschiedenen Organe, setze ich eine Äquivalenz. Das heißt, ich habe ganz viele kleine Ampullen, in denen sind Krankheiten gespeichert in homöopathischer Form. Und diese versuche ich in Resonanz zu setzen mit den Organen. Habe ich jetzt eine Ampulle mit einer kranken Leberschwingung, dann tue ich über stehende Wellen der Leber versuchen, diese Information in der Ampulle mit der Leber gleichzusetzen. Ist die Leber krank, kriege ich eine Resonanz. Ist die Leber gesund, kriege ich keine Resonanz. Das heißt, wenn ich jetzt den ganzen Körper betrachte und von oben bis unten die wichtigsten Organschwingungen hervortue, dann komme ich so circa auf 30 bis 40 Stück. Diese 30 bis 40 Organschwingungen sind zunächst mal in Frequenzen messbar. Diese Frequenzen sind erkannt, untersucht worden von einem russischen Professor, das ist dieser Professor Tarasow. Übrigens, seine Frau ist also auch eine ganz große Leuchte, die steht hinter ihm, wie oft eine Frau hinter einem großen Mann steht. Und die beiden zusammen haben es geschafft, diese gesunden Organfrequenzen in einen Mikrochip zu speichern. Dieser Mikrochip ist zunächst mal das Herz, das wirkliche Informationsgedächtnis, das Herz des Atox. Da ist also ein Chip drin mit den gesunden Organfrequenzen. Diese Organfrequenzen können abgerufen werden. Und wenn man den Atox sich betrachtet, so ist eine größere, also so 1 bis 1,5 Zentimeter Durchmesser große Flachspule drin, eine Tesla-Spule, und eine kleine, eine Sekundärspule, die auch als Flachspule drin ist. Wenn jetzt dieser Atox an Ihrem Körper hängt, dann kriegt er von innen, hängt sozusagen an Ihrem Körper in Ihrem biologischen Energiefeld drin.
Vielleicht sollen wir mal kurz beschreiben, wie das Ding aussieht. Ich meine, es gibt auf der Startseite verlinkt die Website von Atox, aber das ist so ein kleines Kästchen, das man sich wie eine Kette umhängt.
Ja.
Also wir reden ja nicht von einem PC, weil irgendwann fragt, ob er da Ubuntu drauf installieren kann. Nein. Sondern wir reden ja eigentlich von einem medizinischen Gerät, wenn man so möchte. Oder so,
ja? Wenn Sie so möchten, ja. Von einem kleinen Computer, der keine Batterie hat und dennoch mit einer Art Strom funktioniert, wobei der Strom eben ausschließlich aus nicht messbaren Elektronen besteht und nicht im Draht dieser Apparatur drin fließt, sondern das Tolle ist, man hat es geschafft, diese Flachspule so zu bauen, dass sie in Resonanz steht mit den, ich nenne es jetzt Neutrinos, die uns ständig durchdringen, von denen der ganze Kosmos voll ist. Diese Neutrinos kommen auf den Atox in Form von Ringwirbeln und setzen diese Spule des Atox in Schwingung und laufen außen, nicht in den Leitungen und in den Drähten, sondern außen auf diesen Leitungen drauf lang. Gehen sozusagen als zu informierender Strom. Ringwirbel sind offen, haben offene Feldlinien. Die können informiert werden. Entweder durch unsere Gedanken oder jetzt in diesem Falle durch die gespeicherten Frequenzen im Atox-Chip. Die laufen da rein und laufen wieder raus und sind dann informiert. Werden dann von den körpereigenen Skalarwellen aufgefangen, denn die sind sehr, sehr wechselwirkungsfreudig mit diesen Ringwirbeln, werden sozusagen aufgenommen, die Ringwirbel des Atox werden aufgenommen von den körpereigenen Skalarwellen und als Rückläufer sozusagen dieser Skalarwellen in den Körper eingespeist als Information und erreichen jetzt das Organ, was sie betreffen. Also wenn die Leber, sagen wir mal, 1000 Hertz hat, wenn sie gesund ist, dann passiert gar nichts. Hat die Leber aber 2000 Hertz und ist nicht gesund, nur als Beispiel. Die Frequenzen sind natürlich ganz anders. Dann kriegt sie vom Atox die gesunde Schwingung, die gesunde Schwingungsfrequenz zurückgeschickt, wenn sie nach außen sendet und als Rückläufer auf dieser Sendung, weil Skalarwellen können sich auch vorwärts und rückwärts gleichzeitig ständig bewegen, kriegt also die Leber die gesunden Informationen aus dem Atox sozusagen rückgeführt in sich selbst und fängt dann an, sich sozusagen zu überlegen, halt, da stimmt ja was nicht, was ist denn richtig, was nicht, und wenn Sie das über längere Zeit tragen, das Gerät, dann dominiert die Schwingung des Gerätes, die den gesunden Zustand der Leber darstellt, und dann heilt sich die Leber aufgrund der Informationen des Atox selbst. Das habe ich an mir getestet, ich habe also mit meinem Herzen einen Stresstest gemacht über mehrere Tage, bis zu 2 Wochen, bis ich es geschafft habe, so eine Art Herzinfarkt zu bekommen. Dann wäre ich also eigentlich gestorben. Ich habe dann den Atox noch als Testgerät für ein Gutachten auf dem Schreibtisch liegen gehabt, habe mir den schnell geholt und aufs Herz gehalten. Danach gingen sofort sämtliche Beschwerden weg. Ein Herzinfarkt entsteht dadurch, dass das Blut nicht mehr durch die Kapillaren fließt, die nötig sind, um eben den Herzmuskel zu versorgen. Und wenn die dann zu dickflüssig, wenn das Blut zu dickflüssig wird, dann staut es sich und die feinen Zellen der Herzwände und des Herzmuskels werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und dann kommt der sogenannte Herzinfarkt. Der Atox hat eben Frequenzen, die dafür sorgen, dass das Blut gar nicht klumpt. Das heißt, mein Blut muss angefangen haben zu klumpen und dann, nachdem ich den Atox draufgelegt habe, war nach 30 Sekunden sämtliche Beschwerden weg und in diesem EKG, was der Doktor da anwendet, konnte man also unmittelbar danach überhaupt keine Schäden und keine Hinweise auf den Herzinfarkt finden. So toll ist das Gerät. Dadurch, durch diesen Versuch, der ziemlich dreist mit und dumm von mir eigentlich war, da bin ich ziemlich hart mit mir selber umgegangen, ja. Dadurch weiß ich, dass das Ding funktioniert und seither trage ich das.
Okay. Sie haben erwähnt, dass da gewisse Spannungen oder auch Ströme existieren, die aber nicht messbar sind. Das verstehe ich nicht. Also wenn es eine Spannung existiert, muss ich sie ja messen.
Wenn Sie einen Draht haben und es fließen im Draht Elektronen, da können Sie verschiedene Messgeräte anschließen und messen einen Strom. Also jetzt sagen wir mal in einem kleinen Gerät mit Batterien, da messen Sie einen Strom von, was weiß ich, 3 Volt und 700 Milliampere. Das können Sie messen. Da fließen halt Elektronen. Diese Elektronen sind aber nicht die letzte oder einzige Form, in der sich Elektrizität bewegt. Elektrizität kann sich auch in Form von Neutrinos bewegen. Die ist dann zunächst mal nicht so schnell wie das Licht, sondern erstmal schneller. Und diese Form der Elektrizität ist nicht ein Kugelwirbel im Draht drin als Elektron, sondern die Schöpfungsvorstufe, bevor sie sozusagen die materielle Form, messbare Form des Stroms angenommen hat, hat die Elektrizität eine Vorstufe in Form von Neutrinos und die laufen als Ringwirbel außen am Draht lang, nicht im Draht drin messbar, außen. Und diese feine Elektrizitätsschwingung hat Tesla schon vor vielen Jahren entdeckt. Und deswegen hat Tesla mit seinen Flachspulen von außen nach innen Strom geschickt, dass er bei den vielen Wicklungen immer schneller und immer schneller wurde, bis er so schnell wurde, dass er sich gar nicht mehr als Kugelwirbel, als Elektron im Draht halten konnte und nach außen gesprungen ist, sozusagen in die Isolierung oder in die Außenhaut des Drahtes. Und dort ist der Strom weitergeflossen. Und dann hat Tesla bewiesen, dass er diesen Strom als in Ringwirbelform von einer Sendeelektrode durch die Luft zur nächsten schicken kann. Und das war der damalige Versuch, der ist auch als Patent damals angemeldet worden. Das kann man im Internet alles nachlesen. Da gibt es die tollsten Seiten. Da stehen sogar die ganzen Patente von Tesla drin. Und das hat er damals gemacht. Er hat das also über verschiedene Strecken und viele Kilometer geschickt und hat es geschafft, die Empfängerflachspule so in Resonanz zu bringen, dass das, was er vorne abgeschickt hat, hinten ankam. Wenn das dann als Ringwirbel ankam hinten am Empfänger, dann kam das runter von innen in die Flachspule und wickelte sich von dem Zentrum der Flachspule nach außen wieder ab, bis der Strom wieder so langsam wurde, dass er in den Draht reinging wieder und Kugelwirbelform annahm als Elektron.
Das ist irgendwie das Problem, dass diesen Strom zu messen ist.
Sie können keine skalare Welle messen und keinen Ringwirbel. Dafür gibt es keine Apparate.
Okay.
Sie können mit einem Interferometer, mit einem Elektroneninterferometer, können Sie Effekte von Skalarwellen oder Ringwirbeln oder Ringwirbelelektrizität können Sie messen.
Aha.
Das kann man. Aber das ist sehr schwierig. Man macht heute den Nachweis, versucht den Nachweis daher zu machen, dass man irgendwo, glaube in Japan, tief im Berg, riesen Behälter mit einer gewissen Flüssigkeit, deren Namen mir jetzt entfallen ist, aufgebaut hat, um dort Reaktionen, Wechselwirkungen zu messen, die einfallende Neutrinos hervorrufen. Das hat man geschafft. Man hat es also geschafft, nachzuweisen, dass Neutrinos existieren, ja sogar existieren müssen. Das hat man geschafft.
Ja.
Dass man jetzt dahin gegangen ist und die Struktur der Neutrinos genau bestimmt hat, das hat man nicht. Das hat in seiner einzigartigen, genialen Weise Professor Meil gemacht, indem er auch, Gott sei Dank, nicht nur Geräte gebaut hat, um das nachzuvollziehen und zu beweisen, sondern indem er das auch mathematisch berechnet hat. Denn ich kenne ihn privat und ich weiß seine Herkunft und er hat als 50-Jähriger schon, als 15-Jähriger schon vor vielen Jahren in der Werkstatt seines Vaters mit Wirbelstromkupplungen gearbeitet und hat sich mit Wirbeln sehr viel beschäftigt. Und in irgendeiner biografischen Äußerung bin ich darauf gestoßen, dass er dann 1990 am Schreibtisch plötzlich sich daran erinnert hat, was er damals gemacht hat, und er kam dann darauf, in der Form nach Wirbeln zu forschen. Und diese Forschung ist Gott sei Dank so weit gediegen, dass er natürlich nicht an der Universität, wo das noch nicht anerkannt ist und wo das noch nicht zum wissenschaftlichen Lehrstoff gehört, sondern eben außerhalb dieses Kreises, hat er also zum Beispiel ein Buch rausgegeben mit diesem Wissenschaftsjournalist Johannes von Butler, und dieses Buch heißt Neutrino Power, und das empfehle ich jedem dringend zu lesen, der wissen will, wie die richtige Physik eigentlich in sich drin strukturiert ist.
Nikola Tesla hat also den Grundbaustein eigentlich dieses Atox-M2s entwickelt, nämlich die Flachspule.
Ja.
Was hat denn Nikola Tesla zu dieser Erfindung geführt und was hat denn er damit angestellt, also gebaut?
Er hat damit einen Sender gebaut, also er hat den normalen Strom, normale Elektrizität von außen in die Flachspule reinlaufen lassen. Und wenn der Strom, der normalerweise mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, wenn der Strom in eine Flachspule von außen nach innen reinführt, dann können Sie sich vorstellen, die Windungen werden immer kleiner. Und dadurch gewinnen die Elektronen immer mehr an Geschwindigkeit, bis sie zur Mitte kommen und dort nicht mehr als Elektronen im Draht fließen können, sondern rausgeworfen werden aus dem Draht durch ihre hohe Geschwindigkeit und in Form von Ringwirbeln, die man sozusagen außerhalb des Drahtes fließen lässt. Diese nutzen gar nichts. Er hat die dann in eine Sendeelektrode geführt und von dort abgestrahlt, emission, so, und hat diese Strahlung durch den Raum geschickt. Von einem Haus zu einem Haus, was es war, irgendwo viele Kilometer weit weg war, und dort hat er einen Empfänger gehabt, der diese sogenannten Ringwirbel wieder in einer Flachspule zurückgeführt hat, wie ich vorhin gesagt habe, von innen nach außen, sodass die Ringwirbel in die Elektrizität in Form von Ringwirbeln wieder die Form von Elektronen annimmt und im Draht fließt und dann wieder für jeden damals und wie heute bei allen elektrischen Geräten die normale Form von Elektrizität und Strom bilden, und das sind eben Elektronen, die im Draht fließen, das sind Kugelwirbel, in sich geschlossen.
Okay, und das Ding ist also im Herzen des Atox und
das
kann...
Das ist da drin, ja. Das nimmt die frei rumschwingenden Stromteilchen, Elektrizitätsteilchen, Wellen oder was auch immer Sie nennen wollen, nimmt dieses Ding auf und geht damit sozusagen in Resonanz. Das ist das Tolle. Es gibt noch ein paar Geheimnisse, die ich Ihnen nicht verraten darf, die ich aber vom Hersteller kenne. Ein paar kleine Geheimnisse. Es sind auf der Flachspule ist noch eine Folie, und da sind ganz besondere Informationen und Strukturen eingelasert. Die sieht man nicht, die ist durchsichtig, die sieht man nicht. Die trägt dazu bei, dass eben wahrscheinlich eine ganz bestimmte Frequenz in Resonanz geht von den vorhandenen Neutrinos, die also durch die Gegend fliegen, und produziert damit in sich drin ihre eigene Elektrizität. Also der Atox ist sozusagen ein Gerät, was mit freier Energie funktioniert.
Okay, und es gibt auch auf der Website verlinkt nicht nur die Website von Atox, sondern auch eine Funktionsanalyse, die Sie da gemacht haben, wo diese Dinge noch einmal erklärt sind.
Ja, klar.
Und Sie sprechen da drinnen auch den Begriff freie Energie an.
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann diese Tesla-Spule diese Ringwirbel wieder in Elektrizität umwandeln. Stimmt das ungefähr so?
Die also Tesla-Spule im Atox
in Elektrizität
geht in Resonanz, ja, mit den Ringwirbeln, aber sie leitet die Ringwirbel nicht in eine Elektronenform, die im Draht fließen. Denn Elektronen sind geschlossene Wirbel, die können Sie nicht mehr informieren. Ah, okay. Da können Sie keine spezielle Modulation hervorrufen eines einzelnen Elektrons. Wenn aber das Elektron als Ringwirbel außen ist, dann hat es freie Feldlinien. Und das können Sie dann informieren. Und diese freien Feldlinien eines Ringwirbels, der gleichzeitig als Kugelwirbel wieder ein Elektron bilden würde, der ist aber im Atox nicht als Kugelwirbelelektron im Draht, sondern um die Leitungen herum. Und der wird also in dem Chip informiert mit den Informationen, die dort gespeichert sind.
Und Computer heißt das Ganze übrigens, weil diese ganzen Schwingungen der verschiedensten Organe in ihrem Gesundzustand da drin gespeichert sind, weil das Ding offenbar misst und dann gleichzeitig wieder regeltechnisch eingreift, indem es die gesunde Information auf dieses Skalarwellenfeld moduliert und so in den Körper zurückschickt.
Kann man das sagen? Ja, das ist alles eine Resonanzfunktion. Ist jetzt nicht irgendwie ein großes spezielles Programm nötig, sondern der Atox ist so gebaut, dass er Energie aufnimmt, diese Energie informiert und wieder abgibt. Diese Energie entspricht in ihrer Form den sogenannten Ringwirbeln und diese Ringwirbeln werden von den stehenden Wellen, von den skalaren Wellen eines jeden Organes wieder sozusagen empfangen und in das Organ zurückgeführt. Das heißt, ein Organ sendet eine stehende Welle aus, die stehende Welle kommt von innen nach außen, kommt aber gleichzeitig auch wieder von außen nach innen. Also stehende Wellen können nach vorne laufen und wieder zurück. Ah. Und im Resonanzprinzip ist es so, dass diese stehenden Wellen der Organe so gemessen wurden, dass, oder was heißt gemessen, dass die Frequenzen der Organe so im Atox gespeichert sind, dass sie jetzt sprechen wir mal ganz banal, den Strom, der dort fließt, im Atox informieren und wieder aufmodulieren, wenn Sie so wollen. Die werden einfach aufgenommen. Die skalaren Wellen haben überall die Eigenschaft, Dinge an sich zu reißen. Eine skalare Welle, die auf einen Ringwirbel trifft, der da irgendwo rumschwört, nimmt ihn in sich auf und verstärkt damit ihre eigene Energie, wenn eine Resonanz vorhanden ist.
Okay, und das Ding ist aber gar nicht mehr so billig, es kostet so um die 200-300 €, ne?
Ja, der billigste, der preiswerteste, der kostet glaube ich 230, der ist jetzt nur so für allgemeinen Schutz, der schützt den Körper durch Informationen, die er gespeichert hat, die haben aber mit den Organen nichts zu tun, die sind lediglich dafür da, dass sie die heutige Luftverunreinigung mit dem sogenannten Elektrosmog fast völlig eliminieren und eben andere pathogene schlechte Schwingungen wie Erdstrahlen und was noch so sonst unterwegs ist, nicht so ohne weiteres in den Körper lassen, sondern sie im Energiefeld einspeisen als positiv gut uminformierte Strahlung. Das heißt, wir kriegen ja ständig von überall her, von Satelliten, von Handys, von...
Klar, ich möchte aber noch ein bisschen beim Atox jetzt bleiben, wir haben nur mal 10 Minuten, also Elektrosmog ist klar und es gibt verschiedene Modelle. Aber jetzt der Atox hat ja keine Stromquelle.
Brauchen wir ja nicht.
Genau, das ist das Interessante.
Er arbeitet mit Neutrinos. Die Neutrinos treffen auf die Flachspule und bringen sie in Resonanz und dadurch fließt ein Strom. Aber nur außerhalb der Leitung.
Ja, aber hat diese Firma, ich meine, das klingt für mich schon so ein bisschen nach freier Energie, wenn man das ein bisschen jetzt anders ausnutzen würde, ja? Ich meine, natürlich die Leistungen, die in dem Ding jetzt entstehen, sind wahrscheinlich, wenn überhaupt messbar, nicht wirklich für irgendwas anderes zu gebrauchen, außer das Gerät in sich selbst zu versorgen. Aber gibt es da auch andere Anwendungsgebiete für diese Basistechnologie?
Das könnte sein. Also wenn ein Schlaumeier kommt und das erkennt, dann könnte es gut sein, dass er die dort angewendete Technologie irgendwann dazu benutzt, aus der Luft Neutrinos zu empfangen, um eben tatsächlich Elektrizität herzustellen. Das hat Tesla schon geschafft. Tesla hat eine Antenne gebaut, deren Bauweise allerdings in keinem Patent heute mehr irgendwie nachzulesen ist, hat eine Antenne gebaut Und diese Antenne, die war so circa 2 Meter lang, die hat unten am Ende 2 Drähte gehabt. Aus diesen beiden Drähten kam Elektrizität. Diese Antenne hat er in ein Auto eingebaut, hat den Motor rausgemacht, hat einen Elektromotor eingebaut und hat das aneinander so angepasst, dass das Auto mit dem Elektromotor gefahren ist, mit freier Energie.
Ja, das heißt also, es ist durchaus möglich mit dieser, Tesla hat gesagt, die Erde ist, glaube ich, ein Generator, man muss nur wissen, wie man ihn anzapft.
Ja,
und
klar,
die Erde ist... Darauf sprechen Sie jetzt auch an, nehme ich an.
Ja, richtig.
Gibt es jetzt irgendwie, man klingt natürlich toll, ne, und von der Idee her ja auch wirklich interessant, also man quasi man, diese Skalarwellen, die immer in beide Richtungen Informationen austauschen, werden dazu verwendet, um einerseits festzustellen, welches Organ krankt jetzt und dann gleichzeitig die gute Information sozusagen zurückzuschicken und das Ganze funktioniert als Selbstläufer. Klingt toll.
Ist so.
Ja.
Wissen Sie was, lieber Tarek? Ich lasse Ihnen einen Atox zukommen. Demnächst. Den hängen Sie sich um und spätestens nach einer Stunde spüren Sie die Wirkung.
Okay. Jetzt gibt es da aber auch natürlich, zum Beispiel auch im Chat fragen aber Leute, gut, so eine Platine kann ich eigentlich auch bauen und das Ganze für 5 Euro. Also es gibt natürlich jetzt, wenn man das so hört, sicherlich sehr viele, die sagen, na, das glaube ich einfach nicht.
Dann sollen sie es ausprobieren.
Ja.
Man kann den Atox auch mieten, um das auszuprobieren für ein paar Euro. Und dann kann man ihn auch wieder zurückschicken, wenn man meint, das ist Blödsinn.
Ja, aber gibt es zum Beispiel irgendwie unabhängige Studien darüber?
Über die Wirkung, ja. Eine messbare Wirkung ist noch lange kein Beweis,
wissenschaftlich. Okay. Naja, gut, statistisch schon. Mit Statistik kann man da schon, also wenn jetzt da man hat einen Kreis von Personen, die ein Placebo kriegt und so weiter, das wissen wir, was ich meine. Und dann anderen, die kriegt den richtigen Atox und dann misst man vielleicht, ich meine, es muss ja auch irgendwie auf ihre man muss ja auch ihre Blutwerte, keine Ahnung was. Ja, also wenn jetzt da wirklich zum Beispiel die Leber gesunde Informationen kriegt, dann müsste das ja im Blut nachweisbar sein.
Das können Sie. Sie können die Wirkung des Atox mit etwas testen. Das nennt sich Dunkelfeldmikroskopie. Das heißt, Sie nehmen einen Tropfen Blut ab, bevor Sie sich den Atox umhängen. Wenn Sie einen Heilpraktiker oder einen Arzt oder irgendwas kennen, der so etwas tut, Dunkelfeldmikroskopie ist das Schlagwort. Dann lassen Sie sich nach einem guten Frühstück mit was weiß ich, was Sie so gern haben, Frühstückseier, Marmeladenbrötchen, Kaffee, alles schöne Dinge, die komplett übersäuern. Dann nehmen Sie sich ein schönes Frühstück zu sich und nach dem Frühstück fahren Sie, ohne dass Sie sich den Atox umhängen, den legen Sie am besten so weit wie möglich von sich weg ins Auto, fahren Sie da zum Doktor, lassen sich einen Tropfen Blut abnehmen. Der legt den unter das Mikroskop und sieht als erstes, Ihre Blutkörperchen bilden eine Geldrolle. Das nennt man Geldrollenbildung. Dann hängen Sie sich den Atox um und lassen sich nach 20 Minuten nochmal einen Tropfen Blut abnehmen. Dann werden Sie sehen, dass diese Geldrollenbildung komplett aufgehört hat und die einzelnen Blutkörperchen, die Blutzellen im Blut, wunderschön rund und einzeln leuchtend darum schwimmen.
Ja, und hat das irgendjemand gemacht? Und ja, dann
natürlich, das habe ich selber machen lassen.
Ja, haben Sie diese Ergebnisse zum Beispiel, interessant wäre zum Beispiel, gibt es da einen Kommentar vom Arzt dazu?
Gibt es auch. Es gab jetzt ein Riesentheater da in Österreich zwischen einem Arzt und einer Zeitung, der sich da stark gemacht hat. Wenn Sie persönlich ganz nah ran wollen an die Sache, Sie sind doch in Graz, gell?
Ja.
In Seiersberg, sagt Ihnen dieser Name was?
Na klar.
Da ist die Firma Atox. Gehen Sie einfach hin, sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Wir hatten eine Radiosendung, ich habe den Atox erwähnt. Ich werde die Leute anrufen, dann kriegen Sie einen Atox und dann geben die Ihnen auch garantiert Einsicht in die eigenen Unterlagen. Die sind der Größe halber nicht alle im Internet veröffentlicht, sonst wäre das ein Riesenaufwand.
Okay.
Und man müsste nicht eine Seite haben, sondern 10 Seiten, hätte dann ein Riesenforum, wo keiner mehr durchblickt.
Ja, vielleicht mache ich da mal mit diesen Herren auch einmal eine Sendung, weil das klingt schon sehr spannend. Aber jetzt zu allerletzt, bevor ich mir so ein Ding selber umhänge, würde ich jetzt noch gerne Ihre Meinung dazu hören. Was sind denn die Gefahren dieser Technologie? Ich meine, man kann jetzt die Informationen an einer gesunden Leber zurückschicken und offenbar reagiert die Leber dann drauf, wenn also diese gesunden Informationen da aufmoduliert werden.
Auf wenn die Leber gesund ist, dann
tritt
der Atox gar nicht in Funktion.
Ist klar, verstehe ich. Aber wenn sie nicht gesund ist, dann schickt man die gesunden Informationen etc. Was ist jetzt, wenn man diesen Computer, also da drinnen ist, wie gesagt, ein Rechner offenbar, der...
Ein Chip mit Informationen.
Mein Chip mit den Informationen dieser Schwingungsmuster. Mhm. Was ist, wenn man diesen Chip jetzt anders programmiert und der schickt eben immer die bösen...
Also diesen Chip die könntest du nicht anders programmieren. Das ist
ja, ist ja klar, aber ich meine, jemand anderer kann ja die Technologie hernehmen und damit irgendwas anderes bauen.
Also wenn das jemand schafft, ziehe ich einen Hut. Das hat bisher noch keiner geschafft. Da sind ein paar Geheimnisse drin im Atox, die ich versprochen habe, nicht zu... im Detail preiszugeben. Das ist ein bisschen aufwendiger gemacht, als ich das Ihnen in der Öffentlichkeit vermitteln darf. Das Ding ist so super genial, dass Sie diesen Chip da drin mit keinen Mitteln umprogrammieren können. Denn dieser Chip ist sozusagen ein Sackgassenchip, da gehen die Informationen rein und wieder raus. Und sonst gar nichts. Da ist kein Programm, was irgendwelche Befehle oder Schritte gibt, sondern dann sind nur Informationen und die können Sie nicht löschen oder in der Mikrowelle kaputt machen oder mit irgendwelchen Geräten umprogrammieren. Da hat die Firma drauf geachtet.
Dennoch, ich meine, theoretisch wäre es...
Theoretisch ja, theoretisch haben Sie recht. Theoretisch könnte man sich einen Atox bauen und wer sich den umhängt, der kriegt, wenn er Pech hat, eine Geisteskontrolle. Klar, selbstverständlich, rein theoretisch geht das. Rein theoretisch oder rein praktisch sogar tun die Amis schon lange Chips entwickeln. Die sind so groß wie ein Stecknadelknopf, die kriegen sie beim Arzt mit der Spritze unter die Haut gespritzt und die werden sie dann davon informieren, was sie zu tun und zu lassen und zu denken haben. Ja klar, das gibt's alles schon, klar. Und man drängt ja jetzt auch weltweit darauf, dass die Menschheit sich überall so irgendeine Art von Chip implantieren lassen soll. Da gibt's einmal den Geldchip, da gibt's den Gesundheitschip, da gibt's alle möglichen Chips. Da sind die Weltregierungen, stehen die dahinter mit ihren Programmen zur Weltherrschaft. Und da können sie sich darauf verlassen, dass wenn sie sich irgendwo jetzt in Zukunft so ein Ding einpflanzen lassen, dass da die anderen negativen Sachen zu ihrer Kontrolle, ihrer Persönlichkeit gleich mit drin sind. Der Atox, den trägt man aus und den kann man wieder abmachen, wenn man den nicht will.
Naja.
Das heißt, ich persönlich habe den getestet, ich stehe damit da, ich lege dafür das Ding meine Hand ins Feuer.
Wie weit ist denn die Reichweite von diesem Gerät?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn Sie sich den umhängen, dann sind Sie unmittelbar angeschlossen. Wenn Sie sich den auf die Nachttischkante legen, circa 20 bis 50 Zentimeter oder bis 80 Zentimeter von Ihrem Kopf weg, wenn Sie schlafen, dann haben Sie ganz geringe Effekte. Ich würde mal sagen, dass das Reaktionsfeld ist circa 1,20 Meter. Mhm. Wenn ich neben Ihnen sitze und ich habe einen Atox um und Sie haben keinen, dann wird mein Atox an Ihre Leber keine Informationen hinschicken.
Okay.
Aber auf jeden Fall wird das Energiefeld des Atox so in Ihrem Energiefeld mitschwingen, dass Sie vielleicht einen kleinen Schutz haben vor elementaren Sachen wie Elektrosmog und Erdstrahlen.
Okay.
Das kann ich aber nicht messen, persönlich, weil ich über so große Entfernungen meine Arme nicht so lang ausstrecken kann, dass ich jetzt da über 1,20 Meter zu mir selbst so Resonanzen herstellen kann. Das geht rein technisch nicht. Also wenn ich den Atox teste, muss ich ihn mir umhängen. Wenn er neben mir liegt, steht er nicht mehr voll in Resonanz mit meinem persönlichen Bioenergiefeld.
Okay. Ja, wir sind heute leider schon ziemlich am Ende von der Sendung angelangt.
Echt?
Ja.
Aber dann darf ich noch ganz schnell ein persönliches Anliegen.
Bitte.
Ich möchte alle Zuhörer zunächst mal persönlich grüßen. Freue mich, dass Sie diesen verrückten Sender einstellen und sich anhören, was eben andere Menschen auch mal sagen und denken, zunächst mal. Und dann möchte ich Folgendes mit auf den Weg geben. Wenn Sie sich unsere Erde vorstellen, alle, dann sehen Sie, dass das eine runde Kugel ist. Und diese runde Kugel fliegt durch den Weltraum in Perfektion, in wirklicher Harmonie
mit allem. Wir müssen zum Punkt kommen.
Bitte?
Wir müssen zum Punkt kommen.
Ja, ich komme auf den Punkt. Dieser lebende Körper, auf dem wir leben, diese Erde, der kommt ständig in Berührung mit Neutrinos.
mit Skalarwellen, mit allem, was rumsaust. Wir selber produzieren durch unser tägliches Denken, sogar in unseren Träumen, auch ständig Programme, Skalarwellen, alles Mögliche. Wir tun von uns aus persönlich ständig etwas in den Weltraum senden. Dazu bauen wir noch die dollsten Apparate wie HARP und alles Mögliche, zum Beispiel HARP in Alaska und alle möglichen Dinge, die auch wieder Riesenwellen, Rieseninformationsmengen raussenden aus der Erde. Die Dichte unserer persönlichen Ausstrahlung, die Dichte des Energiefeldes, was heute aufgrund unserer persönlichen Ausstrahlung angefüllt ist, plus der Ausstrahlung der vielen Technik und dem vielen undenkbar feinstofflichen Schwingungen, die der Mensch in seinen komischen Elektroapparaten erzeugt, haben dieses Energiefeld der Erde komplett verdichtet. So verdichtet, wie es noch nie war. Und diese Dichte hat dazu geführt, dass die vielen Ringwirbel, die da als Informationen in skalaren Wellen um uns herum sausen, dass die zu dem lebenden Körper der Erde, zu der Materie der Erde, hier und da immer mehr jetzt dann Resonanzen finden. Das heißt, die nicht guten, die pathogenen Sachen, die unterwegs sind, von Mensch und Technik, finden Resonanzen in der Erde. Und diese Resonanzen in der Erde werden dann irgendwann ganz bald in den nächsten, wahrscheinlich in den nächsten 10 Tagen, Resonanzen hervorrufen in der Erde, die sich als das äußern, was sie als Schwingung im Weltraum tragen. So, jetzt komme ich zum Punkt. Ich rechne persönlich...
Wir haben noch 2 Minuten und ich muss noch meine Endansage bringen.
Ja, jetzt hören Sie bitte alle genau zu. Ich rechne damit, dass wir hier auf der Erde in den nächsten 10 Tagen ganz drastische Veränderungen erleben werden, die sich in Form von persönlichen Empfindungen im Herzen und im Kopf und in Form von Ereignissen in der Natur abwickeln werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Erde jetzt in irgendeiner Form untergeht oder so, aber ich habe das Verständnis dafür, und dem möchte ich Ausdruck geben, ich habe das Verständnis dafür jetzt entwickelt, auch ganz sensibel, dass wir in den nächsten 2 Wochen Veränderungen auf der Erde erleben, sodass nach 2 Wochen garantiert unser Weltbild um einiges anders aussehen wird. Das ist das, was ich an alle Leute mitgeben würde. Ich rate jedem, verreisen Sie nicht, bleiben Sie zu Hause, Okay. Bleiben Sie vernünftig, mehr nicht.
Okay, danke Ihnen vielmals. Wir sind jetzt völlig am Ende, ich muss leider hart aussteigen. Gerne. Schönen Abend noch und vielleicht können wir in Zukunft über ein anderes Thema wieder mal eine Sendung machen.
Mich hat mich sehr gefreut, lieber Tarek. Ich lasse Ihnen Atox zukommen und wünsche Ihnen alles Gute.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wir sind da heute etwas in Zeitdruck geraten am Ende. Also die nächste Sendung Crop FM findet statt am 28. September 2007. Es geht um Peak States, Gipfelzustände, mit dem heutigen Thema verwandt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und die heftige Diskussion. Schönen guten Abend, macht es gut.